darf nicht so werden, dass man Unternehmer bleibt, keine anderen Aktivitäten mehr hat und sich an die Arbeit krallt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die SWZ trifft. Mein Gast heute ist Thomas Baumgartner. Er war bis vor kurzem Präsident des Transport- und Logistikunternehmens Verkam. Mein Name ist Silvia Santandrea, ich bin Redakteurin bei der SWZ und ich darf unseren Gast begrüßen. Guten Tag, Herr Baumgartner, danke, dass Sie sich die Zeit für dieses Gespräch nehmen.
Guten Tag, gerne und schönen Gruß an Ihre Zuhörer.
Thomas Baumgartner ist 1954 geboren. Er hat an den Universitäten Triest und an der Bocconi in Mailand studiert. Nach dem Studium ist er in das Unternehmen seiner Familie Verkam eingestiegen. 1983 wurde er Verantwortlicher für die Verwaltung in der Verkam und 1988 Geschäftsführer der Tochterfirma Gondrand in Mailand. 1990 hat er dann die Geschäftsführung der Verkam übernommen. Von 2017 bis 2024 war er Präsident des Unternehmens. Seit Sommer 2024 ist sein Sohn Hannes Baumgartner Präsident von Verkam. Im Jahr 2023 erzielte Verkam einen Umsatz von mehr als 1 Milliarde Euro und zählte 2400 Mitarbeitende in 22 Ländern. Von 2014 bis 2023 war Thomas Baumgartner Präsident von ANITA, der Vereinigung der italienischen Frechter. Herr Baumgartner, ich möchte heute mit Ihnen über Sie als Unternehmer sprechen, über Unternehmensnachfolge, über das Verkehrs- und Transportwesen und auch über Ihre ersten Jahre hier bei Verkam. Beginnen möchte ich aber mit einer anderen Frage. Sie haben im Sommer 2024, vor kurzem eigentlich, die Position des Präsidenten des Verwaltungsrates an Ihren Sohn Hannes Baumgartner übergeben. Können Sie uns ganz kurz erklären, was Ihre derzeitige Rolle bei Verkam noch ist?
Ja, Verkam als Transportgesellschaft, Logistikdienstleister wird ausschließlich jetzt von meinem Sohn Hannes in Zusammenarbeit mit der Schwester Bettina geführt. Ich bin komplett aus dem Unternehmen ausgestiegen. Das war auch der Wunsch des Sohnes und konzentriere mich hingegen auf die Leitung von zwei Immobiliengesellschaften, die etliche Immobilien, welche an Verkam vermietet werden und auch andere verwalten, und die führe ich derzeit weiter. Ich bin auch seit einem Jahr Präsident einer Einkaufsgenossenschaft im Transportsektor mit 1000 Mitgliedern von Trient, bin auch weiterhin im Verband tätig für die Fragen internationaler Brenner im Verband ANITA in Rom. Und deswegen an Arbeit fehlt sie mir nicht. Ich möchte sowieso kürzer treten und anderen Tätigkeiten nachgehen.
Sie sind bald nach Abschluss Ihres Studiums bei Verkam eingestiegen. Sie wurden mit 29 Jahren, eben wie wir gehört haben, eingangs Verantwortlicher für die Verwaltung in der Verkam und später dann auch Geschäftsführer der Tochterfirma Gondrand. Welche ist denn die stärkste Erinnerung, die Sie an diese ersten Jahre haben?
Ich war ja praktisch dritter Sohn von sechs Brüdern. Mein Vater war der typische Self-Made-Mann. Wir waren also in der zweiten Generation. Und die Firma war eigentlich schon gewachsen. Wir hatten damals ca. 70 LKW und bei 100 Mitarbeitern. Und die Firma konnte noch mehr wachsen. Ich war interessiert, die Firma weiter auszubauen. Und da mussten organisatorische Elemente einfließen. Ich habe studiert und folglich solche Wissensgrundlagen mitgebracht. Und diese Umschichtung von einem praktisch orientierten Betrieb zu einem organisatorisch professionellen Betrieb, das war eigentlich die größte Herausforderung in diesen Jahren.
Würden Sie sagen, diese Umstrukturierung und vielleicht auch Professionalisierung war einer Ihrer größten Erfolge wahrscheinlich in Ihrer Zeit als Geschäftsführer?
Sicherlich hat das die Grundbasis gebracht, damit die Firma wachsen konnte. Ich habe in dieser Zeit viele andere Kollegen, Mitbewerber gekannt, die dann auch in der im Generationswechsel und im Wachstum und im Umbruch der Zeiten, die waren dann die Firma abgeben mussten oder auch nicht mehr weiter kamen. Und wir sind stetig gewachsen und konnten dadurch in die erste Liga aufstellen. Ich bin immer überzeugt gewesen, dass eine Firma ist zwar wichtig, verkaufen können oder ein gutes Produkt haben, aber wenn nicht dahinter eine gute Organisation steht, dann es sind immer wieder Krisen und in den Krisenzeiten ist eine gute Organisation und ein gutes Controlling sehr wichtig. Ich sehe Controlling wie eine Erstellen einer Diagnose, solange der Körper gesund ist, braucht es eigentlich nicht, aber wenn irgendwelche Krisen da sind, dann braucht es ein effizientes Controlling, damit man versteht, wo man Geld verdient, was man umstrukturieren muss, wo man sich verbessern muss. Und das war schon sicherlich eine der Stärken, die Ferkem gegenüber anderen Transportunternehmen gehabt hat. Generell sind ja in Italien die Transportunternehmen nicht sehr professionell aufgestellt gewesen gegenüber Industrieunternehmen zum Beispiel.
Was war neben dem Controlling und der professionellen Organisation, was waren denn noch weitere, vielleicht auch der ausschlaggebende Grund für das Wachstum Ihres Unternehmens? Was würden Sie sagen?
Einer war sicherlich auch, mein Vater hat mir erzählt, er hat ja die Firma aufgebaut in den Nachkriegsjahren, in den 2-3 Jahrzehnten. Damals war eigentlich Nachfrage immer da, vorhanden, höher als das Angebot im Transportsektor. Für ihn war es eigentlich nur unter Anführungszeichen halt die Kunst oder das, was man machen musste, die Ressourcen sicherzustellen, LKWs zu bekommen, LKWs zu kaufen, die Finanzierung sicherzustellen. Damals war ja noch, dass jeder LKW hat eine Lizenz gebraucht, die wurde vom Staat vergeben, die musste man kämpfen. Also war es nur wichtig, die Ressourcen da anzubieten, die Nachfrage war da. Ende 70er Jahre, nach der Erdölkrise und wenn ich angefangen hatte, dann ist hingegen die Nachfrage wichtiger geworden. Ich habe meinen Mitarbeitern immer gesagt, in Zukunft wird eine Transportdienstleistung, wir waren damals ja eigentlich nur im Komplettladungssektor tätig, Ladungsverkehr, das heißt eine Komplettladung von A bis B mit ein oder zwei Abladestellen und andere Aufladestellen, kein Stück Gut, keine anderen logistischen Tätigkeiten. Und diese Dienstleistung ist eigentlich eine sehr einfache und ich habe gesagt, wir werden uns nicht mehr differenzieren können gegenüber unseren Mitbewerbern. Alle haben sie diese Dienstleistung, deswegen müssen wir uns differenzieren durch ein gutes Marketing und durch eine gute Verkaufsmannschaft. Ich habe dann eben angefangen, eine Marketingabteilung aufzubauen, eine Marke zu.
Wann war das ungefähr zeitlich?
Das war schon 86, vor den 90er Jahren noch. Und das hat damals unser Mitbewerber eigentlich nicht. Auch wenn ich eingestiegen bin, dann hat es eigentlich keinen Außendienstverkauf gegeben, keine Marketingabteilung. Ich habe zum Beispiel, da wir wussten, dass unser LKW eigentlich der größte Werbeträger ist, der herumfährt, haben wir diese große Schrift kreiert am LKW an der Plane und konsequent immer auf das gleiche Erscheinungsbild gebucht. Und das hat uns sicher einen Vorteil gegeben und dann eben eine Verkaufsmannschaft, die losgelöst ist, war von der operativen Seite sehr getrennt, einen Verkaufsdirektor mit Außendienstmitarbeitern, die am Markt waren bei den Kunden. Zusätzlich habe ich sofort versucht, dass die Niederlassungen, ein Niederlassungsnetz aufzubauen, sei es in Italien, auch im Ausland, um eben vor Ort präsent zu sein, nicht nur von Bozen aus, die Kunden auch in Deutschland, wir hatten große Kunden in Deutschland oder Italien zu betreuen, sondern direkt vor Ort Niederlassungen haben, damit durch die Nähe des Kunden, dass die Kunden auch betreut werden. Ich denke, die Sachen sind sicherlich gegenüber anderen Mitbewerbern, sind wir da besser gewesen und haben deswegen den Boden gut gemacht.
Und waren der Konkurrenz wahrscheinlich immer ein bisschen voraus?
Ja, sicherlich. Dann kam dazu, und das war noch eine Aktion, die mein Vater gemacht hat. Er wurde durch einen leitenden Mitarbeiter aufmerksam gemacht, dass in Italien eine große Speditionsfirma, die Firma Gondrand, die war damals zusammen mit Saimer die größte Speditionsgesellschaft, war dann Anfang 80, 83 in finanzielle Schwierigkeiten, auch durch misslungenen Generationswechsel geschlittert und wurde dann 86 kommissarisch verwaltet und stand zum Verkauf. Die Firma war damals ungefähr 350 Mitarbeiter und also dreimal so groß wie Ferkem mit Sitz im Mailand, und mein Vater hat sich das angeschaut. Wir waren zusammen einige Niederlassungen anschauen und haben dann angeboten und haben die Firma dann erworben. Das war sicherlich ein riesiger Schritt damals, sehr riskant auch finanziell. Aber das hat uns dann in die anderen Bereichsfelder gebracht, die nicht nur reiner Komplettladungstransport von A nach B ist, sondern auch, wie gesagt, Luft- und Seefracht und dann hauptsächlich das Sammelgutsystem, Stückgut, wo man kleine Ladungen sammelt und zu einer anderen Niederlassung bringt und wieder verteilt.
Neben Gondrand hat Verkam auch andere Firmen immer wieder übernommen. Wie haben Sie solche Entscheidungen getroffen? Eher mit dem Kopf oder mit dem Bauch und eher alleine, oder haben Sie sich mit Ihrem Team beraten?
Na, sicherlich immer mit dem Team beraten. Wir haben schon ziemlich früh einen sehr partizipativen Stil habe ich eingeführt. Die Firma dann in verschiedene Geschäftsbereiche eingeteilt. Diese Geschäftsbereichleiter und auch von der Verwaltung führende Mitarbeiter, wir haben uns monatlich getroffen, die Daten analysiert, das Reporting analysiert, wie es läuft, und in diesen monatlichen Treffen wurden neue Strategien, neue Möglichkeiten, neue interessante Projekte vorgestellt, und natürlich mussten alle einverstanden sein, müssen alle in einem Boot sein, in gewisse Richtungen zu gehen.
Ich komme nochmal zurück zu den Entscheidungen. Würden Sie sagen, dass Sie eher einer sind, der Entscheidungen mit dem Kopf trifft oder mit dem Bauch?
Nein, ich bin eigentlich sehr, manchmal zu viel gebunden an Kopfentscheidungen. Das heißt, ich will analysieren, ich brauche die Daten, ich muss schauen, was dahinter steckt, sonst vom Bauch kann ich nichts entscheiden.
In einem Interview wurde einmal über Sie gesagt, dass Sie einer sind, der zu 100% delegieren kann und dass Sie sich nicht mehr einmischen, wenn Sie einmal delegiert haben. Das kann nicht jeder. Wie gelingt es Ihnen zu delegieren? Haben Sie diesbezüglich vielleicht Tipps für andere Unternehmer oder Führungskräfte?
Ich habe, wie ich schon erwähnt habe, ziemlich früh angefangen, die Struktur aufzubauen, sehr dezentralisiert, jede Niederlassung war ein Profizenter, jede Abteilung ein Profizenter, hat einen Leiter und hat diese Einheit dann als Unternehmer geführt, ziemlich freie Hand gehabt. Es waren nur gemeinsame Ziele wurden erarbeitet und die Zahlen mussten natürlich stimmen, dann könnte eigentlich jeder ziemlich frei sich gestalten, muss sich an die allgemeinen Regeln natürlich der Zusammenarbeit innerhalb der Gruppe arbeiten, aber das war immer mein Credo. Ich habe auch ziemlich früh das System von meinem Management by Objectives eingeführt. Also alle leitenden Mitarbeiter haben sich Ziele erarbeitet, die zusammen besprochen wurden, Jahresziele, und an denen sie auch dann gemessen wurden. Wie sie die Ziele erreichten, war dann deren Entscheidung, und deswegen in diesem Fall war schon ziemlich viel Delegation da. Es musste ja auch sein, weil das Unternehmen im Transportsektor, Logistik, kann man ja nicht zentral anbieten. Man muss Niederlassungen haben, ein Netz haben, ein Logistiknetz haben, und die Leute, die weg sind vom Sitz, die muss man frei arbeiten lassen, sonst geht das nicht. Und was ich auch gelernt habe, ist allerdings schon auch, man muss sich ein Mindestmaß an Wissen der jeweiligen Tätigkeit, die dann die führenden Mitarbeiter haben sollen, muss man sich schon aneignen. Das muss man aber schnell machen. Man darf nicht sich zu lange aufhalten, diese Fähigkeit anzueignen, ein Mindestmaß an Fähigkeit, weil sonst verfällt man ins operative Arbeiten. Und das habe ich immer versucht, und mir wurde auch immer gesagt, manche haben sich gewundert, wie viel ich in allen Bereichen Kenntnis habe. Ich habe immer versucht, schnell zu lernen, dann auch abzugeben, dass es ein anderer führt. Und was ich auch immer noch mir sehr zu Herzen genommen habe, dass höchstens 7, maximal 10 Mitarbeiter direkt an mich, von mir abhängen und mir reportieren sollten. Wenn man über 10 Mitarbeiter direkt betreut, dann fehlt die Zeit, die Aufmerksamkeit denen zu geben, und dann muss schon man hat dann nicht die Zeit, die richtig zu führen, und deswegen muss man das beschränken durch eine Struktur, wo dann immer wieder verschiedene Mitarbeiter, Führungspersonen, Personen Positionen einnehmen. Ich wurde oft gefragt, ja, wie machst du das mit, wir sind ja fast 3000 Mitarbeiter direkt, dann noch 3000 ungefähr in den Lagerhallen, indirekte Mitarbeiter, wie machst du das, das alles zu schaukeln? Aber ich habe ihm gesagt, nein, eigentlich, das geht schon mit einer organisierten Struktur, hierarchischer Struktur ist das schon möglich zu machen.
Welche Werte sind Ihnen als Unternehmer wichtig?
Ja, für mich ist ganz wichtig die Verlässlichkeit. Ich lege sehr viel Wert auf Handschlagqualität. Wenn man was sagt, es muss eingehalten werden. Dann wichtig ist für mich Transparenz und Ehrlichkeit. Ich hasse es, wenn man zwischen den Zeilen lesen muss oder Umschreibungen machen muss, um irgendwas mitzuteilen. Das ist vielleicht auf der anderen Seite auch ein Nachteil. Ich kann nicht sehr diplomatisch sein dadurch. Ich bin immer ziemlich direkt. Ich möchte auch, dass meine Mitarbeiter zu mir direkt sind. Und dann natürlich Fleiß und Ausdauer. Die Ausdauer ist ganz wichtig. Das übliche Zitat geht nicht, gibt es nicht, wird auch von mir immer wieder bei Mitarbeiterarbeitskreisen immer wieder benutzt. Und dann zum Schluss ist wirklich ein gewisses Maß an Altruismus, an der soziale Ader ist mir auch wichtig, wobei man als Unternehmer aufpassen muss, dass diese nicht überhand nimmt, weil ein Unternehmen muss schon auch straff geführt werden, um auch allen Mitarbeitern zu garantieren, dass es immer das Unternehmen Gewinne bringt und immer weiterarbeiten und gesund aufgestellt ist.
Sprechen wir über die Nachfolge. Sie selbst waren einmal Nachfolger und sind in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten und nun ist Ihr Sohn Ihr Nachfolger. Was war Ihnen denn bei der Nachfolgeregelung mit Ihrem Sohn Hannes Baumgartner wichtig?
Ja, ich war, wie gesagt, dritter von 6 Kindern, alles Buben. Der eine ist leider mit 28 Jahren in einem Lawinenunglück frühzeitig gestorben, da waren wir noch 5 und unser Vater hat uns immer zu gleichen Teilen bei den Firmen beteiligt. Er hatte aufgebaut, wie gesagt, den Transportbereich, Transportführer, auf der anderen Seite auch den Handel, Autohandel über Autoindustrie, den Mercedes-Konzessionär. Und sein Ideal wäre gewesen, dass wir alle in den Firmen tätig wären und jeder hat einfach seinen eigenen Aufgabenbereich. Mein ältester Bruder hat zum Beispiel Informatik spezialisiert gehabt und so weiter. Ich habe als erster das Studium fertig gemacht und bin deswegen als erster mit dem Studium fertig geworden, habe als erster deswegen angefangen zu arbeiten. Und dieses Konzept, was mein Vater gehabt hat, das ging natürlich, solange er die Oberhand hat und er das Zepter führt. Aber sobald das nicht mehr sein wird, wird das schwierig. Ich bin der Meinung, dass eine Firma schon einen zum Schluss einen Chef haben muss, der dann schlussendlich sagt, ob links oder rechts geht bei kritischen Fragen. Und deswegen habe ich dann versucht, intern die Firmengruppe so umzustrukturieren, dass das auch geschehen kann. Dann haben wir zuerst einmal die Firmengruppe geteilt in den Transportbereich, wo ich mit 2 Brüdern dann Teilhaber war. Auf der anderen Seite den Autohandel, wo andere 2 Brüder das weitergeführt haben. Und im Transportbereich habe ich dann effektiv 2003, glaube ich, ein Family Buyout gemacht, wo ich dann die Anteile gekauft habe, damit auch eine langfristige Übergabe garantiert ist und nicht dann später die Kinder kommen, Kindeskinder. Jeder von den Kindern hat immer andere Interessen. Einer ist mehr risikobereit, einer weniger, einer will mehr arbeiten, einer mehr, einer hat andere Interessen. Deswegen war es mir wichtig, dass man das dass ich das auf mich konzentrieren kann. Und ich wollte bei meiner Übergabe dann, ich habe ja 3 Kinder, der älteste ist ein Junge, die anderen sind 2 Töchter. Und ich wollte auch bei meiner Übergabe, wollte das eigentlich meinen Kindern ersparen, dass sie sich da selbst müssen da durchkämpfen. Und habe in der Familie, gemeinschaftlich haben wir dann vereinbart, dass der Sohn Hannes die Führung der Firma übernimmt und die Verkam auch leiten und besitzen kann und hingegen die Töchter andere Aufgaben übernehmen, außerhalb, wie gesagt, im Immobilienbereich und deswegen habe ich das dann so gehandhabt.
In einem Interview haben Sie einmal gesagt, je früher man die Nachfolge angeht, desto leichter fällt es einem. Können Sie das erklären?
Ja, solange man jünger ist, das heißt jünger, aber mit 60, 70 Jahren kann man noch verstehen, dass eine Firma in jüngere Hände gehen muss, um weiter sich zu erneuern, weiter zu bauen und so. Je älter man wird, umso weniger hat man diesen Spürsinn Und so mehr hängt man dann auch an diese, an diesen täglichen Aktivitäten. Es ist ja so, dass wenn man Unternehmer ist, dann macht Arbeit meistens Spaß und es darf nicht so werden, dass man Unternehmer bleibt, keine anderen Aktivitäten mehr hat und sich an die Arbeit krallt und deswegen nicht mehr abgeben lassen. Der Mensch hat ganz eine natürliche Kurve, die sinkt einfach im Alter ab. Er ist nicht mehr innovativ, er ist nicht mehr fit, er ist nicht mehr flexibel. Und wenn er dann über diesen Zenit in seinem Leben bleibt und dann immer noch als an erster Stelle der Firma ist, dann sinkt die Firma unweigerlich mit dieser Kurve nach unten. Und die Firma wird sich nicht erneuern. Deswegen ist es wichtig, dass man früh genug abgibt, weil später versteht man das wahrscheinlich nicht mehr selbst. Ich habe derzeit ein Beispiel von meinem Elternhaus, Großelternhaus, das ist ein Gasthof, den hat die jüngste Tochter dann übernommen. Die ist jetzt 94 Jahre, ist nett und alles, aber sie will immer noch die Chefin sein und natürlich hat sich der Gasthof seit 30 Jahren nicht mehr geändert und ist stehen geblieben. Das ist aber natürlich so.
So ähnliche Geschichten hört man ja von vielen Unternehmern und Unternehmerinnen, dass sie eben den Renteneintritt immer weiter nach hinten schieben. Wie ist das bei Ihnen? Scheuen Sie den Ruhestand?
Nein, eigentlich nicht. Man hat natürlich, ich bin immer gern gereist und nehme mir die Zeit zu reisen. Ich bin auch sehr sportlich aktiv, Skifahren. Deswegen hatte ich eigentlich ich hatte bis jetzt immer das Gefühl, dass ich zu viel arbeite und zu wenig für meine Freizeit tue. Jetzt kommt die Zeit, dass die Freizeit da ist. Ich habe gesehen in letzter Zeit schon, ich nutze hier voll aus. Und natürlich, man sieht dann, dass die neue Generation, jüngere Generation das anders macht. Man muss sich halt zurücknehmen. Man ist nicht immer ganz einverstanden. Das ist vielleicht eher schwieriger als abzugeben. Man würde gern abgeben an jüngere Generation, wenn diese jüngere Generation es genau gleich machen würde. Aber das kann es ja nicht sein, weil sonst wäre keine Erneuerung da.
Was tun Sie in solchen Momenten, in denen die jüngere Generation etwas anders macht, als Sie es vielleicht gerne machen würden an deren Stelle?
Nein, wenn man einmal abgegeben hat, dann hat man sich herauszuhalten.
Und das schaffen Sie auch?
Ja.
Mhm. Sprechen wir noch abschließend über den Verkehr und das Transportwesen. Der Warentransport wird immer wieder für schlechte Luftwerte und Lärm verantwortlich gemacht. Was löst das in Ihnen aus?
Ja, in Vergangenheit eigentlich schon manchmal Frust, nicht? Weil wir hatten jedes Jahr, haben wir das Problem im Sommermonaten bei Urlaubszeit oder Wochenende, wenn viel Tourismus ist, haben wir auf der Autobahn den Megastau mit PKWs, da dürfen die LKWs gar nicht fahren und die Woche drauf, dann ist in den Zeitungen das Problem mit dem LKW-Verkehr muss eingeschränkt werden und so weiter. Wir haben auf der anderen Seite das Thema mit den Luftwerten oder Lärm. Inzwischen ist es bewiesen, dass eigentlich ein moderner Euro 6 Motor LKW weniger Abgase, sprich NOx-Abgase erzeugt als ein dementsprechender PKW. Auch vom Lärm her ist der LKW sicher leiser als ein Warenzug, der vorbeifährt. Und deswegen fragt man sich schon, ja, wieso ist immer der LKW der schwarze Peter, der darf die nachts nicht fahren, die Züge fahren auch nachts. Aber ich merke jetzt inzwischen, dass sich das Blatt langsam ändert. Gerade im Bereich Verkehr sehen wir Schlagwort Overtourismus. Die Leute sind sich selbst bewusst, dass auch der PKW ein Problem ist und ein Übermaß annimmt. Ich bin mir auch sicher, in Zukunft, wenn einmal der Brennerbasistunnel offen ist und seine volle Auslastung erreicht wird und über 200 Züge durch Eisacktal rattern, dann wird man wahrscheinlich auch den Lärm des Zuges mehr wahrnehmen. Wenn wenig Züge fahren, dann ist natürlich wenig Lärm. Wir sehen es ja auch jetzt in Bayern. Die Bevölkerung wehrt sich gegen neue Zulaufstrecken, Eisenbahn zum Brenner-Basistunnel. Und das Problem ist einfach generell die Mobilität, das Bedürfnis der Mobilität ist auf der anderen Seite immer ein Fluch, aber auch ein Segen. Man brauche nur die Historie anschauen, Mittelalter bis heute. Wirtschaft und Lebensstandard hat sich dort entwickelt, wo Verkehr stattgefunden hat. Südtirol hat sicherlich davon profitiert. Wir brauchen nur daran schauen, was im bellunesischen Raum passiert, wo die Leute abwandern, dürfen Aktionen machen oder Maßnahmen treffen, um die Abwanderung zu stoppen. Bei uns läuft alles gut, Tourismus läuft gut, das sicherlich auch an diesem guten Verkehrsnetz Nord-Süd-Verbindung liegt. Auf der anderen Seite ist es halt auch mit Verkehr zu verbunden. Was man meiner Meinung nach nicht machen darf, ist, dass man durch eigene Produktion oder Wirtschaften Verkehr erzeugt, hausgemachten Verkehr, den akzeptiert oder für gut hält, so wie es auch Tirol macht, der wird nicht beschränkt und den Verkehr, den andere dann machen, den will man beschränken, das wäre zu einfach.
Kommen wir nochmal zu den Transporteuren. Warum scheint es Ihnen nicht zu gelingen, den Menschen klarzumachen, dass die Waren und damit die Lkw für Sie eigentlich unterwegs sind?
Ich denke, das rührt einfach davon her, dass eigentlich jeder Mensch als Individuum, mir passiert es ja auch, wenn ich auf der Autobahn, auf der Straße fahre und ein LKW vor mir ist, dann ist das ein störendes Element. Ich möchte gern freie Fahrt für meine private PKW-Fahrt nicht. Mhm. Und da sind immer diese Eigeninteressen größer und der LKW wird automatisch als störend empfunden und in diesem Moment akzeptiert man nicht oder will nicht verstehen, dass dieser LKW eigentlich ein Nutzen ist für sich selbst, für das ganze Wirtschaften, dass es überhaupt läuft, ohne dem würde es nicht laufen. Das Eigeninteresse, freie Fahrt auf Autobahn oder auf Straße haben, ist einfach größer als das Gemeinschaftsgefühl, dass auch andere auf diese Straße benutzen müssen, um das Wirtschaften zu ermöglichen.
Wie stellen Sie sich die Zukunft der Transport- und Logistikbranche vor? Wie wird sich diese Branche verändern?
Die Logistik- und Transportbranche ist eine Commodity-Aktivität, die wird es immer brauchen. Sie ist immer stationär, sie steigt eigentlich auch immer. Das ist durch das Wirtschaften so bedingt. Es ist statistisch schon bewiesen, dass wenn wir 1% mehr Bruttosozialprodukt in einem Land haben, dann haben wir ungefähr 2-3% mehr Verkehr. Dadurch durch die Arbeitsteilung in der Produktion und so weiter. Deswegen wollen wir Bruttosozialprodukt mehr haben in einem Land, dann werden wir auch mehr Verkehr haben. Der Verkehr eigentlich oder Transportbranche könnte nur in eine Krise geraten oder Rückgänge verzeichnen, wenn das Bruttosozialprodukt abnimmt. Aber das will ja keiner. Wir haben in Südtirol jedes Jahr Exportweltmeister. Das Land investiert in Exportmaßnahmen, die Handelskammer und so weiter. Das bringt auf der anderen Seite ganz automatisch auch mehr Verkehr. Es ist ein Dilemma. Auf der anderen Seite will man Lebensstandard halten, will man Arbeitsplätze erhalten, neu machen, Start-ups neu gründen und so weiter. Aber Start-ups, wenn sie mal produzieren, dann verursacht sie auch wieder Verkehr. Und deswegen, der Verkehr kann nicht weggezaubert werden. Die Mobilität der Waren und der Menschen braucht es, ist auch ein Vorteil. Die Mobilität der Menschen zum Beispiel auch im kulturellen Austausch und alles ist sehr wichtig. Nur durch die Mobilität haben wir den Lebensstandard, den wir heute haben und man muss diese Mobilität halt so gut wie möglich organisieren und so umweltfreundlich wie möglich organisieren. Eigentlich muss die Technologie da einschreiten und die Technologien geht ja dahin nicht. Wir haben inzwischen wirklich im Bereich Abgase Werte erreicht, die fast verlässlich sein sind. Wir werden in Zukunft batteriebetriebene LKWs haben. Haben wir auch schon im Einsatz, aber nicht nur diese, auch im Wasserstoffbereich wird ja geforscht und experimentiert. Deswegen kommt sicher null Emission LKW. Was allerdings bleibt, ist, dass der Verkehr auf den Straßen irgendwie holen muss, nicht? Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch unser Schienennetz, das kann auch mithelfen. Derzeit ist aber das Schienennetz fast mehr überlaufen als das Straßennetz. Es gibt überall Staus, es sind keine zusätzlichen Trassen mehr zur Verfügung. Man sieht ja, was in Deutschland passiert. Das Schienennetz ist veraltet, muss ausgebaut werden. Und Deswegen müssen wir auf alle Fälle dahin trachten, dass die Mobilität der Waren gewährleistet wird, um nicht den Lebensstandard nicht zu verringern, die Wirtschaftstauglichkeit und den Wirtschaftsstandort Europa zu erhalten. Aber das muss passieren mit allen Verkehrsträgern, ob das jetzt per Straße, per Schiene oder auch per Binnenschifffahrt oder Short-Sea-Shipping passiert in Europa. Alle Verkehrsträger sind aufgerufen.
Wie schaut es mit den Fahrern aus? Wird es langfristig gelingen, Fahrer oder gerade Fernfahrer zu finden?
In Westeuropa findet man eigentlich fast keine Fahrer mehr. Der Fahrerberuf ist nicht mehr attraktiv. Wir hatten früher in Südtirol ausgezeichnete Verhältnisse. Wir hatten hier für unseren Bereich, wir hatten noch die Täler, die Bauernhöfe, wo die Kinder Arbeit suchten, die gerne Fernfahrer machten und in die Welt hinauskamen. Inzwischen gibt es diese Mitarbeiter nicht mehr. Die sind alle im Tourismus oder in lokalen Firmen betätigt. Und durch die Osteröffnung der EU sind auf dem Markt auch Fernfahrer aus den osteuropäischen Ländern gekommen, wie Rumänien, Bulgarien, Polen, Litauen und so weiter.
Denken Sie, dass diese Fahrer langfristig zur Verfügung stehen werden oder muss sich etwas in der Branche oder ich weiß nicht, die
Arbeitsbedingungen Nein, auch diese ändern? Fahrer werden jetzt knapp. Ja. Die Leute sind nicht mehr bereit, so lange von zu Hause weg zu sein. Jeder sucht sich eine Arbeit, wo er abends wieder zu Hause sein kann. Und auch diese werden jetzt knapp. Inzwischen werden Fahrer aus Weißrussland eingestellt oder aus anderen Drittstaaten, auch Indien, Pakistan. Das ist sicherlich eines der großen Themen für die Zukunft der Branche. Was natürlich die Branche oder was wir alle erwarten, ist das autonome Fahren. Mhm. Ist aber noch leider weiter ferne. Aber was inzwischen schon lindernd sein könnte für das Problem, ist das sogenannte Platooning. Da werden bis zu 5 LKWs mit elektronisch verbunden und nur der erste auf der Autobahn fährt. Die anderen sind automatisch elektronisch verbunden, könnten in der Zeit in den nachfahrenden LKWs Ruhepausen einhalten. Dieses System ist schon technisch erprobt, wäre ausgereift. Es fehlt hier nur der politische Wille, die Gesetzeslage zu ändern, dass diese Fahrzeuge fahren könnten. Das könnte sicherlich dazu beihelfen, diese Fahrer, diese Notlage Fahrer zu lindern. Andererseits wird es halt so kommen, dass der Gehalt der Fahrer in Zukunft steigen wird und die Transportkosten werden dadurch steigen.
Mhm. Herr Baumgartner, damit kommen wir schon zum Abschluss des Gesprächs. Da stellen wir immer 3 kurze Fragen mit der Bitte um eine ganz kurze Antwort. Meine erste Frage an Sie ist, mit wem würden Sie gerne mal zu Abend essen?
Ja, ich bin politisch sehr interessiert und Abendessen würde mich sicherlich interessieren, zum Beispiel mit einem Mario Draghi, der jetzt kürzlich seine Lösung für den Aufschwung, europäischen Aufschwung und dass Europa in der Welt Wettbewerbsfähigkeit mithalten kann, würde ich sicher interessieren, ja.
Wobei können Sie komplett abschalten?
Ich kann eigentlich gut abschalten, das habe ich immer gut gekonnt am Wochenende, wenn ich auch die ganze Woche gearbeitet habe. Am Wochenende war ich dann mit der Familie und habe komplett abgeschaltet und jede Tätigkeit, die ich dann mache, ob das jetzt Wandern, Bergsteigen, Mountainbiken oder Skifahren ist, eigentlich schalte ich gerne leicht ab.
Und wenn Sie Ihrem jüngeren Ich einen Tipp geben müssten, welcher wäre das?
Ja, man soll viel geduldiger sein mit den Zielen, die man verfolgt. Nicht immer ist es leicht, aber man muss einfach Geduld haben, dass die Ziele, die man sich setzt, auch durchgesetzt werden können. Geduld ist wichtig.
Vielen Dank, Herr Baumgartner, für dieses Gespräch und weiterhin alles Gute.
Danke Ihnen.
Danke an alle, die uns zugehört haben. Die nächste Folge des SWZ-Podcasts erscheint in 2 Wochen. Wenn Sie in der Zwischenzeit Lust auf mehr Interviews und Berichte aus Südtirols Politik und Wirtschaft haben, dann gibt es jeden Freitag eine druckfrische SWZ oder Sie können uns online unter www.swz.it besuchen. Bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut.